Einmal nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Martin Krusche und ich bin Rheumatologe am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. In unserer heutigen Folge von Rheuma nachgefragt wollen wir uns in das komplexe Feld der seronegativen und seropositiven RA wagen und schauen, wie wir diese in der Praxis differenzieren können. Wir möchten die beiden Erkrankungsentitäten gegenüberstellen und auch wissen, wie wir vielleicht in der Zukunft praxisnah Tipps bekommen können, um beide zu unterscheiden und vielleicht auch zu gucken, inwieweit sich das therapeutische Vorgehen hier unterscheiden könnte. Und vielleicht auch die provokante Frage einmal aufwerfen, gibt es überhaupt eine seronegative rheumatoide Arthritis? Um diese Frage zu beantworten, freue ich mich sehr, dass uns heute als Experte Professor Eugen Feist zugeschaltet ist. Er ist Professor in Magdeburg und Chefarzt für Rheumatologie und klinische Immunologie im Helios Fachklinikum Vogelsang-Gommern, ausgewiesener Experte im Bereich der Autoinflammation, Autoimmunität und auch im Bereich der Myositiden. Und das darf ich vielleicht noch als persönliche Note mit einschieben. Ich freue mich wirklich insbesondere, dass Eugen, du heute da bist. Jemand, der mich ja auch ein Stück weit in meiner medizinischen Ausbildung mit begleitet und betreut hast aus gemeinsamen Zeiten in Berlin. Also sehr schön, dass du heute da bist. Ich freue mich.
Ja, hallo Martin. Ich freue mich auch natürlich, mit dir dieses Gespräch führen zu können zu einem Thema, das, glaube ich, uns beide sehr interessiert, denn wir beide sind ja an systemischen Autoimmunerkrankungen immer interessiert gewesen und haben uns auch im Bereich der Biomarker eingebracht. Also ich freue mich sehr, dass wir dieses spannende Thema hier zusammen heute besprechen können.
Absolut. Bevor wir so richtig in medias res gehen wollen, vielleicht auch als Einstieg mal so das Thema Kategorisierung, das möchte ich nochmal einwerfen. Wir wissen ja aus der Hirnforschung, dass Denken in Kategorien für Menschen eigentlich an vielen Stellen fundamental ist, weil es uns dabei hilft, so ein bisschen die Komplexität der Welt runterzubrechen und zu vereinfachen. Und Kategorisierung ist sicherlich was, was wir auch in der Medizin an vielen Stellen uns zu Nutze machen. Nichtsdestotrotz, manchmal kann dieses Schubladendenken einen ja auch so ein bisschen einschränken. Jetzt vielleicht so an dich mal die Frage, hinter die Kulisse, bist du jetzt im Privaten eher auch jemand, der gerne so in Schwarz und Weiß denkt oder doch auch jemand, der dann auch mal gerne outside of the box agiert?
Ja, gute Frage. Also ich denke auf jeden Fall in Grautönen, also nicht nur Weiß und Schwarz. Das liegt mir nicht. Also ich denke, dass ich da sehr aufgeschlossen bin, auch ganz verschiedenen Ideen und Gedanken gegenüber und demzufolge auch sehr gerne out of the box denkt, aber selber nicht out of the box bin.
Also schauen wir mal, wie die verschiedenen Schattierungen heute zum Tragen kommen, würde ich einfach sagen. Bevor wir so wirklich einsteigen wollen in die Klassifizierung der vor allem seronegativen RA, lass uns vielleicht nochmal in der heutigen Folge so ein Stück weit die einzelnen Erkrankungsentitäten seronegativ und RA voneinander abgrenzen. Wie würdest du das in der Praxis vornehmen?
Ja, das ist gewisserweise definiert, was wir als seropositiv bezeichnen bei der rheumatoiden Arthritis. Und jede Definition kann man natürlich auch an seine Bedürfnisse anpassen, aber im Allgemeinen wird die seropositive rheumatoide Arthritis als die Erkrankung bezeichnet, bei der neben der typischen Arthritis-Symptomatik einer rheumatoiden Arthritis auch der Nachweis eines Rheumafaktors der Klasse IgM und oder der Nachweis von Antikörpern gegen sogenannte citronylierte Antigene der Subklasse IgG gelingt. Das ist das, was man im Allgemeinen so als seropositiv bezeichnet bei der RA.
Und wenn wir jetzt mal auf die seronegative RA schauen, so das Pendant oder vielleicht der Gegenspieler, wo sind da vielleicht sogar auch so ein Stück weit die Probleme der Klassifizierung?
Ja, seronegativ wäre dann demzufolge jeder Patient, wo wir eigentlich davon ausgehen, dass eine rheumatoide Arthritis vorliegt, aber es uns in der Routinediagnostik, die wir ja regelmäßig eben durchführen zur Abklärung, es nicht gelingt, diese beiden genannten Autoantikörper nachzuweisen. Das sind die Patienten, die keinen Rheumafaktor IgM aufweisen und auch keinen Antikörper gegen citronylierte Antigene. Das sind, glaube ich, die Anti-CCP-Antikörper am besten bekannt.
Und jetzt gibt es ja auch so gewisse Stimmen, die manchmal sagen, seronegativ, gibt es das überhaupt oder das nochmal auch in Frage stellen? Wir wissen ja mittlerweile auch, es gibt auch Fälle von seronegativen RA-PatientInnen, die dann trotzdem so feinspezifischere Antikörper haben, wie zum Beispiel CCP-IgM. Also gibt es das dann eigentlich so wirklich, die seronegative RA, oder verstecken sich da vielleicht noch Antikörper dahinter, die wir noch genauer untersuchen müssten in der Praxis? Wie siehst du das?
Ja, du hast völlig recht. Es gibt natürlich neben den beiden genannten Antikörpern eine ganze Bandbreite an verschiedenen weiteren Subklassen, die wir ja gar nicht testen in der Routine, und auch weiteren Autoantikörpern, die mehr so im Bereich der Forschung untersucht werden, aber nicht Teil der Routine sind in der Versorgung. Und die Patienten, die können wir natürlich darüber gar nicht beschreiben, die können wir darüber gar nicht identifizieren. Und da haben wir natürlich eine Wissenslücke, ja. Wir wissen tatsächlich oft gar nicht, ob jemand wirklich seronegativ ist, weil wir auf diese verschiedenen, diversen, sehr vielfältigen Autoantikörpersubklassen gar nicht testen.
Um das vielleicht mal so ein Stück weit zahlenmäßig einzusortieren, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da vielleicht nochmal das mit Zahlen ein bisschen näher bringen? Wie viele sind schätzungsweise seropositiv? Wie viele sind schätzungsweise seronegativ? Und was ich jetzt auch nochmal wirklich spannend finden würde, wenn man es vielleicht Stand heute überschlagen kann von diesen Seronegativen, die einfach nur die klassischen Autoantikörper nicht haben, bei wie viel Prozent finden wir vielleicht doch mittlerweile auch schon welche, zumindest in experimentellen Settings?
Ja, Stand heute, ne? Wir können ja immer nur von heute ausgehen, und auch auf den mitteleuropäischen Raum bezogen, gehen wir davon aus, dass etwa 70% unserer Patienten mit Rheumatoider Arthritis tatsächlich seropositiv sind. Und die meisten davon sind doppelpositiv, haben also einen Rheumafaktor und Antikörper gegen zitronellierte Antigene. Und demzufolge 30% der Patienten haben das nicht nachweislich, wenn wir auf diese Routinemarker testen. Wir können davon ausgehen, dass wenn wir nun alle Möglichkeiten ausreizen und auch alle Antikörper bestimmen, die so im Forschungslabor verfügbar wären, dass wir diese Lücke von 30% sicherlich verkleinern könnten auf 20% etwa. Aber es bleiben eben immer noch diese 20%, die wir mit heutigen Mitteln, zumindest unter Verwendung dieser bekannten Autoantikörper, noch nicht identifizieren können.
Jetzt stellt sich ja so ein Stück weit auch die Frage dann, same, same, but different. Ist das alles dieselbe Erkrankung oder gibt es da vielleicht doch genetisch, pathophysiologisch, umweltbedingte Faktoren, die da irgendwie Unterschiede aufweisen können?
Wir reden ja über die sehr komplexe Autoimmunerkrankung Rheumatoid Arthritis, und die kann natürlich nicht same, same sein. Die Erkrankung selber ist unglaublich vielfältig in ihrer klinischen Manifestation, beschränkt sich auch nicht nur auf die Gelenke, sondern kann auch innere Organe, Blutgefäße, die Haut, die Augen etc. betreffen, sodass praktisch jeder Patient ja seine eigene rheumatoide Arthritis hat. Und schauen wir dann in das Immunsystem, da wird es ja nochmal sehr kompliziert und divers. Auch da hat ja praktisch jeder Patient so seine Konstellation dieser systemischen Autoimmunerkrankung. Insofern gibt es sicherlich Unterschiede in der Vielfalt, aber auch Gemeinsamkeiten in der Vielfalt. Was wir bei den seropositiven Patienten ja feststellen müssen, ist, dass da sehr oft eine genetische Veranlagung und damit auch eine familiäre Häufung dieser Erkrankung nachzuweisen ist. Sprich, fast alle Patienten, die diese Antikörper gegen zitronellierte Antigene aufweisen, haben eigentlich ein gemeinsames genetisches Merkmal, das sich im HLA-DR-Locus, also HLA-Klasse-2-Molekül-Locus, wiederfindet. Und alle diese Patientinnen haben quasi ein gleiches Epitop, das man auch Shared-Epitop nennt, über welches sie womöglich diese zitronellierten eigenen Autoantigene dem Immunsystem präsentieren können. Das ist also eine Gemeinsamkeit der Seropositiven. Und man weiß auch in dem Zusammenhang, dass gerade bei den Seropositiven durchaus auch Umweltfaktoren wie zum Beispiel Rauchen eine wichtige Rolle spielt, weil Rauchen in der Pathogenese auch die eigenen Proteine durch enzymatische Modifikation zitroniliert. Und dann schließt sich der Kreis, haben wir also diese Umweltfaktoren wie das Rauchen, haben wir auch zitronilierte Antigene. Und trage ich dann unglücklicherweise eben dieses Shared Epitope der Antigenpräsentation, dann habe ich natürlich ein hohes Risiko, die Erkrankung zu entwickeln. Und wenn ich von diesem Shared Epitope 2 Stück habe, dann steigt das Risiko eben noch höher, höher als wenn ich nur ein Shared Epitope habe. Habe ich kein Shared Epitope, ist das Risiko relativ gering, eine seropositive rheumatoide Arthritis zu entwickeln. Nun habe ich jetzt viel über die Seropositive erzählt, auch die Seronegative scheint so ein gewisses Muster der Veranlagung zu haben. Also wir gehen davon aus, dass bei der seronegativen rheumatoiden Arthritis dann doch eine etwas andere Pathogenese mit im Spiel ist, dass zum Beispiel auch das weiße Fettgewebe eine gewisse Rolle in der Pathogenese hierbei spielt und auch das Lebensalter ein besonderes Risiko für diese seronegative RA mit sich trägt. Also ältere Patienten sind häufiger seronegativ. Älter bedeutet in dem Fall älter als 60. Und je älter man wird, eben umso höher dann die Inzidenz dieser seronegativen rheumatoiden Arthritis. Und es bedeutet auch, dass wahrscheinlich die Pathogenese etwas anders ist und teilweise eben auch von den entzündlichen Botenstoffen des Fettgewebes mitgetriggert wird.
Ganz vielen Dank für die super detaillierte Aufschlüsselung dieser pathophysiologischen Faktoren. Alter ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort, wenn ich nochmal überleiten möchte. Steckt ja allein schon im Namen drin, seropositiv, seronegativ. Das heißt, das ist ja das, was wir machen. Wir testen unsere Patienten serologisch. Kannst du vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das nochmal ein Stück weit aufschlüsseln? Man hat es ja doch auch immer wieder so, der Hausarzt testet irgendwelche Rheumafaktoren, Anti-CCP-Antikörper, die sind jetzt positiv. Das heißt ja jetzt primär aber noch nicht unbedingt, dass jemand erkrankt ist. Und da gibt es ja auch teilweise, was die zeitliche Dynamik angeht, ganz unterschiedliche Erkenntnisse auch. Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern das vielleicht nochmal ein bisschen näher bringen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Martin, den du ansprichst. Natürlich sind diese Biomarker, speziell die Antikörper gegen zitronilierte Antigene, ja vor allen Dingen in der Frühdiagnostik der rheumatoiden Arthritis entscheidend und haben dort auch die Frühdiagnose erst oft ermöglicht. Wir haben ja in den 90er Jahren die rheumatoide Arthritis ja noch ganz anders genannt. Da trug sie den Namen chronische Polyarthritis. Das werden vielleicht die älteren Kollegen noch kennen, diese Diagnose. Die haben wir ja komplett verlassen, weil wir ja nicht warten wollen, bis die chronische Arthritis in einer polyartikulären Form auftritt, sondern wir wollen die Erkrankung ganz früh erwischen, idealerweise, wenn erst ein kleines Gelenk betroffen ist. Und da helfen uns eben vor allen Dingen diese ACPA, die Antikörper gegen zitronilierte Antigene, weiter, weil sie schon sehr früh, gleich am Anfang der Erkrankung vorhanden sind. Und wenn man sogar zurück in die Zukunft schauen würde, würde man feststellen, dass diese Antikörper bereits vor Ausbruch der Erkrankung bei den meisten nachweisbar gewesen wären. Und wie gesagt, mit Symptomeintritt können wir aber dann spätestens diese Biomarker nutzen und können, wenn die deutlich positiv sind, über dem Dreifachen der Norm nachweisbar sind, plus eben eine Arthritis, meinetwegen auch nur eines kleinen Fingergelenkes vorliegt, bereits die Erkrankung klassifizieren als rheumatoide Arthritis nach einem Zeitfenster von 6 Wochen, wären die Klassifikationskriterien der Europäischen Fachgesellschaft schon erfüllt. Also dafür sind diese neuen Biomarker vor allen Dingen da. Und dann dienen sie aber noch im Weiteren dazu, die Prognose der Patienten abzuschätzen. Wir wissen, dass Patienten mit positiver, seropositiver rheumatoider Arthritis in aller Regel einen schwereren Krankheitsverlauf haben werden, sind also ein ungünstiger Prognosemarker. Demzufolge würden wir bei diesen Patienten auch die Therapie straffer organisieren und früher mit gezielten Therapeutika einsteigen. Sind also sehr hilfreich, einerseits bei der Diagnosestellung, aber auch eben sehr hilfreich auch bei der Prognoseeinschätzung und Therapiesteuerung. Wofür sie nicht geeignet sind, ist ein Monitoring der Krankheitsaktivität. Das können wir diesen Biomarkern eben nicht noch überhelfen. Das schaffen sie nicht, das können sie nicht. Es sind ja Antikörper, also relativ träge Moleküle, die von den B-Zellen, den Plasmazellen und den Plasmablasten gebildet werden. Und ehe da eine Veränderung eintritt, da muss schon sehr, sehr viel passieren, sind also sehr träge in ihrer Kinetik und können als Aktivitätsmarker der rheumatoiden Arthritis nicht verwendet werden. Das bedeutet, dass wir sie eben früh bei der Erkrankung im Initialstadium sehr gut nutzen können. Im weiteren Verlauf verlieren sie aber an Wertigkeit, weil sie sich eben wenig verändern über die Zeit. Und da macht also eine wiederholte Testung in aller Regel dann auch eher wenig Sinn.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch wirklich nochmal ein sehr, sehr guter Praxistipp. Um da vielleicht nochmal so ein bisschen nachzufassen, die Anti-CCP-Antikörper, die Bad Boys oder Bad Guys, wie wir jetzt gelernt haben. Du hast es ja eben schon erwähnt, dass man die häufig schon auch zeitlich deutlich nachweisen kann, bevor sich jetzt eine Rheumatoidarthritis dann wirklich auch manifestiert. Gibt es denn da auch Daten, wenn ich irgendwann mal einen positiven CCP-Antikörper habe, wie wahrscheinlich es wirklich ist, dass ich eine Rheumatoidarthritis habe? Oder vielleicht mal anders gefragt, jetzt kommt eine Patientin oder ein Patient zu mir, da hat der Hausarzt, warum auch immer, das bestimmt, CCP ist positiv, hat aber eigentlich noch gar keine Beschwerden. Also was kann ich dem Patienten oder der Patientin sagen?
Ja, wichtige Frage, wichtiger Punkt, weil das sehen wir in der Tat ja häufiger, dass Patienten mit Laborwerten zu uns kommen. Und da ist eben ganz wichtig zu sagen, der Laborwert allein macht die Diagnose noch nicht. Es müssen schon auch natürlich passende, typische Beschwerden vorliegen und wir müssen die Arthritis, die Gelenkentzündung auch nachweisen, objektivieren können. Erst dann können wir die Diagnose stellen. Ja. Und was aber sicherlich ein Vorteil ist in dieser frühen Phase, wenn man weiß, man ist seropositiv, kann man dann einerseits vielleicht seinen Lebensstil ein bisschen anpassen, mit dem Rauchen aufhören, sich gesund ernähren, eine Zahnpflege betreiben, um quasi auch da das Risiko einer chronischen Infektion als Auslöser, als Trigger der rheumatoiden Arthritis zu eliminieren. Und so weiter und so fort. Man kann also prophylaktisch ein bisschen was tun, um sein eigenes Risiko zu reduzieren. Und man kann dann vor allen Dingen, wenn man ja weiß, man ist seropositiv, bei Ausbruch der Symptomatik relativ schnell den Weg zum Rheumatologen suchen. Und man hat ein starkes Argument in den Händen, um zu sagen, hey, ich bin der richtige Patient für euch, ihr müsst mich anschauen. Ja, ich habe jetzt Rheuma, weil ich habe diesen ACPA-Wert in hohem Titer. Und da wird auch jeder Rheumatologe sofort seine Praxistür öffnen, um diese Patienten frühzeitig zu sehen. Das ist ein Vorteil der frühen Testung. Insofern bin ich gar nicht so dagegen, dass man das also auch mit entsprechender Aufklärung auch frühzeitig bestimmt, möglicherweise auch bei einer positiven Familienanamnese schon mal Klarheit schafft. Wie sieht denn das aus mit dem Risiko? Ne?
Ist dann quasi die immunologische Eintrittskarte.
Die immunologische Eintrittskarte. Wir können aber leider noch, oder was heißt leider, wir können einfach nicht in die Glaskugel sehen. Wir können jetzt nicht sagen, weil Sie das jetzt haben, werden Sie im nächsten Jahr krank werden. Ja, das können wir nicht und das ist vielleicht auch ganz gut so, dass wir das nicht können. Damit hat jeder Patient wirklich die Chance, an sich selbst zu arbeiten, mit dem Rauchen aufzuhören, was ein ganz, ganz wichtiger Schritt wäre.
Ja, sicherlich nochmal guter Appell für die Praxis. Jetzt über die Serologie hinaus, Bildgebung ist ja auch immer ein großes Thema. Zur Diagnostik von Arthritis, gibt es da Unterschiede zwischen den beiden Entitäten?
Ja, durchaus interessant zu beobachten, dass es bei der seronegativen RA, die wir so bezeichnen bis dato, es in aller Regel einen milderen Verlauf gibt bezüglich der Gelenkdestruktion. Also diese Patienten haben meistens weniger erosive Veränderungen, die sich dann erst später im Krankheitsverlauf einstellen. Also sie haben einen gewissen prognostischen Vorteil. Allerdings wissen wir auch, dass die seronegativen Patienten gar nicht so sehr viel einfacher zu behandeln sind, weil über die lange Zeit der Behandlung sich gerade bei diesen Patienten oft chronische Schmerzsyndrome einstellen. Also ein hohes Krankheitsgefühl besteht und auch das Schmerzniveau oft erheblich ist, sodass gerade bei diesen Patienten auch multimodale Therapieansätze durchaus dann zum Zuge kommen. Das bedeutet also nicht, wenn ich seronegativ bin, dass ich in jedem Fall irgendwie glücklich mit der Erkrankung sein werde. Also auch diese Patienten stellen durchaus eine Herausforderung in der Praxis dar.
Nun ist die seronegative rheumatoide Arthritis ja manchmal auch so ein bisschen ein Sammelbecken, glaube ich, für verschiedene, vielleicht auch Differential, manchmal vielleicht sogar Fehldiagnosen. Kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen durchlosen, was da vielleicht auch als Ausschluss- oder Differentialdiagnosen sicherlich wichtig wäre, mit auf dem Schirm zu haben?
Ja, Martin, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, das ist auch der Punkt, warum manche sagen, es gibt die seronegative RA nicht, weil sie so viele Fehldiagnosen gesehen haben mögen, die als seronegative RA deklariert waren und wo sich dann aber bei zweiter, dritter Sichtung durch einen erfahrenen Rheumatologen und vielleicht auch mit dem Vorteil der inzwischen vergangenen Zeit sich dann rausstellt, dass es dann doch eine Kristallarthritis vielleicht ist oder sich doch dann herauskristallisiert, dass es eine Schuppenflechtenarthritis ist oder sich aber herauskristallisiert, dass das Ganze eine simple aktivierte Arthrose nur gewesen ist, in Anführungsstrichen, oder sich herausstellt, dass es vielleicht auch eine Stoffwechselerkrankung ist, bei der die quasi Gelenke und der Knorpel stärker in Mitleidenschaft gezogen ist als üblich, wie bei der Hämochromatose zum Beispiel, wo wir dann auch oft eine Verwechslung durchaus erleben mit der rheumatoiden Arthritis, weil gerade bei der Hämochromatose zum Teil typische Gelenke befallen sein können, wie bei der rheumatoiden Arthritis. Aber das soll uns nicht entmutigen. Ich denke, da wird jeder von uns sicherlich auch mal eine Fehldiagnose gemacht haben, was die seronegative RA angeht. Soll uns aber nicht entmutigen. Wir müssen uns immer nur selber auch kritisch hinterfragen in unserer Diagnosestellung. Das sollten wir schon tun. Wir sollten auch regelmäßig prüfen, ob die Diagnose weiterhin so stimmt oder ob sich andere bessere Erklärungen eben für eine vermeintliche seronegative rheumatoide Arthritis dann ergeben. Die Erkrankung selber existiert natürlich und wir sehen sogar, dass die Inzidenz der seronegativen Arthritis in den letzten Jahren gestiegen ist. Und etwa ab dem 60. Lebensjahr, spätestens aber ab dem 70. Lebensjahr, sehen wir sogar, dass die Inzidenz der seronegativen Arthritis in der Praxis höher ist als die Inzidenz der seropositiven rheumatoiden Arthritis. Also wir müssen uns einfach dem Problem der seronegativen RA stellen. Es gibt sie und wir müssen uns damit beschäftigen. Und das nicht nur im klinischen Alltag, sondern sicherlich auch in Zukunft vermehrt im Rahmen von klinischen Studien, wo die Erkrankung bisher weitestgehend ausgeblendet war.
Woran liegt das, dass die seronegative RA da so unterrepräsentiert ist? Hast du da Ideen?
Nun, es ist natürlich immer gut für klinische Studien, gut charakterisierte Patienten zu untersuchen. Und da bietet sich das natürlich an, um auch eine ganz sichere Diagnose zu haben, wirklich auf die Seropositiven zunächst abzuzielen. Und das haben dann auch die jeweiligen Sponsoren dieser Studien auch meistens so gehandhabt, dass die seropositiven Rheumatoiden Patienten dann bevorzugt die Einschlusskriterien erfüllen konnten. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass die untersuchte Patientengruppe homogener war. Und das ist ja auch wichtig für eine klinische Studie. Wie eingangs gesagt, ist es ja auch viel einfacher, die Klassifikation der Erkrankung zu erfüllen, wenn man seropositiv ist. Ist man seronegativ, braucht man, wenn ich richtig rechne, mindestens 10 betroffene Gelenke, um die Klassifikation zu erfüllen. Und damit wird natürlich der Studieneinschluss außerdem noch erschwert, selbst wenn man seronegative Patienten erlauben würde. Ich glaube, in Zukunft wird es schon wichtig sein, sich auf die Seronegativen nochmal speziell zu konzentrieren, weil wir wissen für die seronegativen Patienten einfach viel, viel zu wenig. Auch über die Pathogenese wissen wir wenig. Wir wissen wenig über das differenzierte Therapieansprechen der seronegativen Patienten gegenüber den seropositiven. Da ist also noch einiges für uns zu tun.
Vielen Dank für die klare Aussage. Und da sind wir, glaube ich, auch schon beim letzten wichtigen Themenkomplex, den ich gerne heute nochmal ansprechen wollen würde. Therapie der RA, Therapie der Seropositiven versus Seronegative. Gibt es da aus deiner Sicht Unterschiede? Behandelst du die alle gleich oder siehst du da schon noch Unterschiede?
Naja, prinzipiell würde man natürlich alle Patienten im Allgemeinen gleich behandeln. Ja, also das ist ja klar. Aber wie eingangs erwähnt, ist die seropositive rheumatoide Arthritis sicherlich eine prognostisch ungünstigere Erkrankung. Und hier gehen die Empfehlungen einen etwas anderen Weg. Erfüllt man eben diese ungünstigen Faktoren, wie zum Beispiel eben positive Rheumafaktoren, positive ACPA, dann ist der Schritt zu einer gezielten Therapie unter Einsatz eines Biologikum oder eines Januskinase-Inhibitors bei der rheumatoiden Arthritis gewissermaßen nach MTX-Versagen vorgebahnt. Während man bei Seronegativen auch durchaus nochmal die Chance hätte, noch ein weiteres traditionelles, konventionelles Basismedikament nach Methotrexat nochmal auszuwählen für die Behandlung und erst wenn dann auch vielleicht das zweite traditionelle Basismedikament versagt bei den Seronegativen, gehen die meisten über auf eine gezielte Therapie. Dann muss man, wie auch schon erwähnt, bei den Seronegativen sicherlich berücksichtigen, dass da auch viel Schmerzchronifizierung im Spiel ist. Man sollte also frühzeitig gegen diese Schmerzchronifizierung angehen und die Patienten dazu ermutigen, auch wirklich ein aktives Leben zu führen, sportlich aktiv zu sein, die Freizeit aktiv zu gestalten. All das kann man auch speziell dann in Ergänzung zur medikamentösen Therapie unseren Patienten empfehlen. Kommt es dann zur Auswahl der gezielten Therapeutika, sind für wenige Therapieansätze Unterschiede gezeigt worden. Ganz eindeutig ist eigentlich der Befund für das Rituximab als eine B-Zell-gerichtete Therapie. Hier wissen wir aus verschiedenen Untersuchungen, dass die seropositiven Patienten im Allgemeinen mehr profitieren als die seronegativen. Aber die seronegativen können auch profitieren. Nur halt die seropositiven haben ein besseres Endergebnis, was jetzt die Krankheitsaktivität angeht. Für andere Therapieansätze wie für das T-Zell-gerichtete Abatacept schien die Datenlage bisher auch relativ eindeutig zu sein. Auch da hieß es, dass seropositive Patienten eher bevorzugt ansprechen auf das Abatacept. Inzwischen gibt es aber neuere Daten aus klinischen Studien, die das ein bisschen in Frage stellen, dieses Konzept. Also ganz eindeutig scheint es beim Abatacept nicht zu sein. Man kann vielleicht fürs Abatacept nur sagen, dass wirklich die Patienten mit sehr, sehr hohen Antikörperwerten mehr von dem Abatacept profitieren werden, als die mit niedrigen Antikörperwerten oder ohne Antikörper auffallen. Für die übrigen Therapieansätze, die wir so verfügbar haben, sprich TNF-Alpha-Blocker, Interleukin-6-Rezeptorantagonisten und auch für die Januskinase-Inhibitoren haben wir momentan eher das Bild, dass sie sowohl bei den Seropositiven als auch bei den Seronegativen wirken. Da gibt es, wenn nur marginale Unterschiede, allerdings auch noch einiges an Untersuchungen, die wir durchführen sollten, um das weiter aufzuschlüsseln.
Jetzt vielleicht ganz zum Schluss nochmal so ein Stück weit der Blick in die Glaskugel. Wir reden ja immer wieder über personalisierte Medizin. Ich glaube, so richtig personalisierte RA-Therapie haben wir Stand heute noch nicht so richtig. Könntest du dir vorstellen, dass das vielleicht in Abhängigkeit vom Serostatus oder vielleicht auch Doppelt-Seropositivität versus Einfach-Seropositivität versus vielleicht Seronegativität in der Zukunft auch solche Überlegungen mit in die Leitlinien einziehen werden oder vielleicht sogar sollten?
Ja, lieber Martin, an dem Thema haben sich ja schon mindestens 2 Generationen, vielleicht auch 3 Generationen an Rheumatologinnen abgearbeitet. Also da haben wir ja große internationale Forschungsprojekte auch durchgeführt, um diesem Konzept der personalisierten Medizin irgendwie gerecht zu werden. Man muss sagen, dass dann in aller Regel der Aufwand, den man da betreiben müsste, angefangen von eben dieser sehr intensiven Aufarbeitung der immunologischen Parameter bis hin zur vielleicht histologischen Aufarbeitung der Gewebsinhaut, dass man wahrscheinlich heutzutage diesen Riesenaufwand, den es bräuchte, um zu personalisieren, dass man den nicht wirklich so richtig rechtfertigen kann mit dem unterschiedlichen Therapieeffekt. Denn die meisten Medikamente wirken eben sowohl als auch bei Seropositiven und Seronegativen. Also es ist definitiv nicht einfach und definitiv wird es auch so bleiben in den nächsten Jahren, dass wir dieses Problem nicht schwarz und weiß beantworten können. Es wird also sehr viele Graustufen auch in der Forschung bei der rheumatoiden Arthritis weiterhin geben. Und ich kann mir jetzt momentan noch nicht so richtig einen praxistauglichen Weg vorstellen, wie wir dann wirklich personalisiert oder individualisiert diese Therapie perfekt gestalten können. Letztendlich versuchen wir dann natürlich täglich unser Bestes und um für unsere Patientinnen eben die auch am besten passende Therapie zu finden. Wir können aber nur sehr begrenzt vorhersagen, welche Therapie tatsächlich dann auch zu dem gewünschten Therapieerfolg der Remission der rheumatoiden Arthritis führen wird. Da müssen wir ganz ehrlich sein, so weit sind wir eben mit unseren Möglichkeiten der Vorhersage der Therapie noch nicht.
Ja, lieber Eugen, ganz herzlichen Dank für den tollen Überblick, die tollen Einblicke. Wir haben gelernt, es wird nicht einfach, es bleibt aber, glaube ich, spannend und vor allem vielleicht nicht nur grau, sondern auch weiterhin bunt im Bereich der rheumatoiden Arthritis. Wir haben heute, glaube ich, oder zumindest ich habe heute wieder sehr viel gelernt, was die Differenzierung der beiden Krankheitsentitäten anging, vielleicht auch wirklich nochmal diese Take-Home-Message, die CCP-Antikörper wahrzunehmen, auch so als Frühwarnzeichen, dass man dann unter Umständen wirklich auch noch Zeit hat, für die Patienten über eine Lebensstilmodifikation ein besseres Outcome hervorzubringen und sicherlich, und das hat Eugen Feist auch sehr schön angesprochen, auch immer wieder kritisch zu bleiben, kritisch seine Diagnosen zu hinterfragen, sicherlich vor allem im Zusammenhang mit der seronegativen rheumatoiden Arthritis ist jetzt vielleicht eher das chronische Schmerzproblem, was Professor Feist auch angesprochen hat, mit im Vordergrund stehend. Oder haben wir vielleicht doch noch eine weitere Differentialdiagnose, die wir bisher noch nicht bedacht haben. Also von daher, ich glaube, für uns in der Rheumatologie bleibt es spannend, es bleibt herausfordernd und ich hoffe für Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Ihnen das ebenso geht, dass Sie weiterhin Spaß und Gefallen an der Rheumatologie finden und hoffentlich vielleicht auch beim nächsten Podcast von Rheuma nachgefragt wieder reinschalten oder reinhören. Lieber Eugen, dir ganz herzlichen Dank nochmal für deine Expertise. Ich habe viel gelernt, hatte wieder eine sehr gute Zeit und wünsche uns und unseren Zuhörern jetzt erstmal alles Gute und auf bald.
Rheuma nachgefragt, der Podcast aus der Praxis für die Praxis.